Hallo und herzlich willkommen bei The Pet Food Family, der Podcast powered by Mera Pet Food. Dein Podcast rund um Hundewissen, Training, Tierschutz und bewegende Geschichten. Schön, dass du auch heute wieder dabei bist. Das freut mich wirklich sehr. Und hier ein kleiner Reminder, bevor du gleich in diese Folge eintauchst. Wenn dir gefällt, was du hier hörst, dann nutz doch die Zeit vom Intro und klicke kurz auf Abonnieren und lass 5 Sterne da. Das hilft uns und sorgt dafür, dass The Pet Food Family, der Podcast, in deinem Feed landet. Mein heutiger Gast ist Robert Mehl. Robert ist Diplompsychologe, Kriminologe, Dozent, Autor und seit vielen Jahren als Referent, Coach und systemischer Berater unterwegs. Er hat in Magdeburg, Hamburg und sogar in Arizona studiert und anschließend im Fachbereich Neuropsychologie geforscht mit einem Schwerpunkt, der für uns Hundemenschen extrem spannend ist, den neurobiologischen Grundlagen von Aggression. Wir sprechen heute über Verhalten, über Psyche, über das, was unter der Oberfläche passiert, im Kopf unserer Hunde und im Kopf von uns Menschen. Und dafür habe ich jemanden eingeladen, der wie kaum ein anderer genau dorthin schaut, wo Verhalten entsteht. Ins Gehirn. Sein Buch Die Psyche des Hundes zeigt genau das. Er macht sichtbar, was im Hundekopf passiert. Von Motivation über Aggression bis zu Emotion und Entwicklung. Heute spreche ich mit ihm über Verhalten und psychische Störungen aus neurobiologischer Sicht. Über Aggression, Angst, Impulsivität, Stress, Resilienz, Entwicklung, Wahrnehmung und das Zusammenspiel aus Gehirn, Erfahrung und Umwelt. Ich freue mich unsagbar doll auf diese Folge, die vielleicht zeigen wird, alles beginnt im Kopf. Werbung. The Pet Food Family geht in die nächste Staffel. Und das gemeinsam mit Mera Pet Food, die den Alltag mit meinen 8 Hunden unglaublich erleichtern. Ich füttere das Trockenfutter Pure Sensitive von Mera und ich bin echt super zufrieden. Es ist verträglich und gerade für sensible Hunde ist es ideal, weil es auf das Wesentliche reduziert ist. Nur eine Protein- und eine Kohlenhydratquelle, kein glutenhaltiges Getreide. Zum Glück fressen bei mir fast alle das gleiche Futter. Aber selbst als einer meiner Hunde mäkelig wurde, habe ich kurz mit Dr. Annika von Mera gesprochen und sie hat sofort das richtige Futter empfohlen. Seitdem fressen hier alle wieder mit Begeisterung. Und das Beste, diese Beratung bekommst du auch. Kostenlos. Und wenn du das Futter einfach mal ausprobieren magst, gibt es für dich 10% Rabatt mit dem Code TPF10. Alle Infos dazu findest du wie immer in den Shownotes. Und jetzt geht's weiter mit der Folge. Hi Robert.
Hallo Jan.
Schön, dass du heute hier bist. Ich freue mich sehr.
Ja, ich freue mich auch schon sehr auf unser Gespräch.
Ich habe so ein bisschen die Gedanken dahingehend, dass das relativ einmalig werden könnte bis hierher, weil ich noch nie jemanden hier hatte, der das quasi an Fachwissen und Vorerfahrung mitbringt, was du mitbringst in deinem speziellen Bereich.
Okay, dann hoffe ich mal, dass die Erwartungen nicht so hoch gegriffen sind.
Nee, glaube ich nicht. Was glaubst du, ist die wichtigste Aussage, die wir heute durch dich verstehen und lernen können?
Ich glaube, das ist schon in der Frage mit drin. Wenn wir uns mit anderen Lebewesen im sozialen Zusammenleben gut verstehen wollen, dann ist es wichtig, dass wir ein Verständnis entwickeln. Also, dass wir uns einfühlen können, dass wir aber auch kognitiv nachvollziehen können, was braucht das Gegenüber? Wie tickt das Gegenüber? Welche Strategien hat das Gegenüber, um sich die Bedürfnisse zu erfüllen? Und was ist meine Rolle dabei? Kann ich da unterstützen? Sollte ich mich raushalten und die Autonomie fördern? Das heißt, ich glaube, dass es wichtig ist, und das ist auch das, was hinter meiner gesamten Arbeit steht, glaube ich, das Gegenüber zu verstehen, emotional zu verstehen, empathisch zu verstehen, kognitiv zu verstehen, auf der Bedürfnisebene zu verstehen. Und wenn man da falsch liegt und es Missverständnisse gibt, ist es überhaupt nicht schlimm. Aber ich glaube, dass man es spürt, ob man es mit jemandem zu tun hat, der auch so tickt, der versucht auch mich zu verstehen. Und das sehe ich bei meinen Hunden immer wieder, dass die sehr viel Zeit investieren, um zu versuchen zu verstehen, was ich tue, warum ich das tue, was sie tun können in Bezug darauf. Und ich glaube, dass das ist, was zu einer guten Beziehung beiträgt, dass beide Seiten sich bemühen, einander zu verstehen. Das reicht schon. Das muss gar nicht gelingen, solange man in der Kommunikation bleibt.
Das muss nicht gelingen. Es reicht, wenn man in der Kommunikation bleibt.
Ja, am Ende des Tages ist Kommunikation ein einziges großes Ratespiel, was erstaunlich gut funktioniert. Wir haben ja nicht mal geteilte Welten, in denen wir uns bewegen. Hunde riechen Dinge, die Menschen überhaupt nicht nachvollziehen können. Menschen können Dinge sehen, scharf sehen, wo Hunde aussteigen vielleicht. Wir hören unterschiedliche Dinge und selbst Menschen mit den ähnlichen Sinnesorganen, die Gehirne machen das Bild der Welt. Das ist Wahrnehmungspsychologie. Das heißt, ich weiß überhaupt nicht, wie für dich die Farbe Rot aussieht. Trotzdem können wir auf den roten Ball zeigen und sind uns einig, dass wir dieses Wahrnehmungsereignis, was für uns beide tatsächlich komplett unterschiedlich sein wird, als rot bezeichnen werden. Das heißt, Kommunikation ist ein einziger großer, weiß ich nicht, Unfall, dass es da auch Missverständnisse gibt und dass vieles nicht gelingt, ist doch ganz klar. Aber diese innere Haltung von wir bleiben im Gespräch und versuchen, eine Verständigung zu erreichen, auf der Handlungsebene uns anzugleichen und auf der emotionalen Ebene zueinander zu finden, das ist, glaube ich, das, was Beziehungen halt ausmacht und verbessert. Und deswegen müssen wir halt in Kommunikation bleiben, um Feedback zu bekommen und um uns weiter abzugleichen. Das Schlimmste, was uns passieren kann, ist zu glauben, wir hätten alles verstanden und aufhören zu fragen.
Woher dann der Irrglaube? Oder das ist das, was ich sehr häufig in meinem Beruf so subtil mitbekomme. Wenn das gescheitert ist, setzt man das immer gleich mit, oh, die Beziehung ist hier auch gescheitert zwischen mir und meinem Hund.
Also ich glaube, an der Stelle, wo wir nicht mehr versuchen zu verstehen, stimmt das. Das ist tatsächlich ein Scheitern eines Beziehungsangebotes. Wenn ich sage, ich weiß, wie jeder Hund tickt und was jeder Hund braucht und ich gucke gar nicht mehr, was mein individuelles Gegenüber braucht, das ist Menschen auch so, ne? Wir könnten es, egal, alle sozial lebende Säugetiere, Menschen, Hund. Aber an der Stelle, wo ich zu dir sage, ich weiß, wie Menschen funktionieren und ich behandle dich einfach so, wie ich denke, dass Menschen funktionieren und was du brauchst. Da ist Beziehung gescheitert. Da führe ich Beziehungen mit einem Idealbild, was ich mir selber mache, aber nicht mit dir. Mit dem Bild von dir, aber nicht mehr mit dir. Aber wenn mein Verstehen scheitert und ich bemühe mich aber weiterhin zu verstehen, das kann passieren, das ist nicht das Ende der Beziehung. Also wenn ich sage, gib mir mal bitte einen Kaffee und du bringst mir einen Tee, aber hast dich bemüht zu verstehen, was ich wollte und ich habe bemüht, mich, das ist doch einfach nur ein Missverständnis. Da muss doch nicht die Beziehung gleich im Eimer sein. Nur weil ich rufe hier und mein Hund kommt nicht, heißt es doch nicht, dass unsere Beziehung kaputt ist. Das kann es heißen, aber es muss es nicht automatisch.
Ah, das ist jetzt schon super spannend. Das ist jetzt schon. Ist es leichter, den anderen zu verstehen oder ist es leichter, selber zu verstehen, was ich machen muss, damit der andere mich verstehen kann?
Es ist leichter, denke ich, den anderen zu verstehen, weil du nochmal eine kognitive Ebene weiter hochgehen musst, auf die Metaebene, und dann zu analysieren, wenn das Gegenüber dich nicht versteht, was habe ich getan? Das heißt, du musst dich selber beobachten. Was habe ich getan? Was habe ich beobachtet von dem anderen? Und wo könnten die Hindernisse sein, die das Verstehen oder das Verstandenwerden behindern? Darüber muss ich gut reflektieren können. Dazu muss ich aber den gesamten anderen auf dem Schirm haben und mein gesamtes psychisches und handelndes Geschehen auf dem Schirm haben und muss das analysieren und in Beziehung setzen können. Und dazu muss ich einen Haufen Variablen im Kopf behalten, weil es ist in der Regel nicht die eine Antwort, sondern es ist eine Antwort, die sich aus vielen Faktoren zusammensetzen wird. Vielleicht war meine Körpersprache nicht ganz optimal, der Hund war gleichzeitig anders motiviert, vielleicht abgelenkt durch irgendwas, vielleicht habe ich dann zusätzlich noch ein Thema damit, dass ich vielleicht nicht gelernt habe, mich durchzusetzen auf eine wohlwollende Art und Weise, sondern dass ich mich dann lieber gar nicht durchsetze oder aber ich werde vielleicht aggressiv beim Durchsetzen, meide deswegen gerne das Durchsetzen. Vielleicht ist so ein Thema gerade mit reingekommen und jetzt sind wir erst bei 4 Variablen und du merkst, jetzt wird's schon komplex. Was ist denn jetzt schuld? Dass der Hund nicht motiviert war, dass der abgelenkt war, dass ich mich körpersprachlich unklar ausgerückt habe oder das Muster? Und alles ist es. Und das sind nur 4 Variablen, da kommt noch viel mehr dazu. Das heißt, das muss ich halten und analysieren können und deswegen ist, glaube ich, zweiteres viel aufwendiger. Also es ist leichter, den anderen zu verstehen oder nicht zu verstehen, als drüber nachzudenken, was da schiefgegangen sein könnte.
Das heißt, wenn du jetzt mit mir und meinen Hunden spazieren gehen würdest, so 2-3 Stunden, könntest du mit deinem fachlichen Blick danach grobe Züge meines Charakters oder meiner Persönlichkeit herauskristallisieren, in Bezug darauf, wie ich mit meinen Hunden umgehe?
Das können wir alle und das würden wir auch schon nach wenigen Minuten tun und mehr ist es auch nicht. Das heißt, das ist die Illusion, die im Hundetraining so verbreitet ist. Das ist etwas, was Psychologen nicht können. Da haben Hundetrainerinnen und Hundetrainer eine unglaubliche Fähigkeit. Da steigt ein Hund mit dem Halter aus dem Auto und die wissen sofort, wer die beiden sind, wie ihre Persönlichkeit ist, wie ihre Beziehung ist, wer das Problem hat, worin das besteht und wer daran schuld ist. Und Psychologen brauchen dafür Diagnostik, Tests und es gibt halt Persönlichkeitstests, die müssen psychologischen Kriterien, also mathematischen Kriterien entsprechen. Objektivität, Reliabilität, Validität heißen die drei Gütekriterien. Es klingt ganz schlimm, aber es bedeutet im Grunde nur, ist der Test unabhängig von dem, der ihn durchführt, interpretiert und auswertet? Ist der Test messgenau? Oder wie stark sind die Messfehler? Das ist wie beim Thermometer, ne? Das kann 0,5 Grad mal abweichen, das ist ganz normal. Das machen psychologische Tests auch. Und Validität, misst der Test überhaupt das, was er messen soll? Und wenn ich mit dir 10 Minuten oder 2 Stunden oder 3 spazieren gehe, mache ich das, was alle Menschen machen, eine Heuristik. Das heißt, ich schätze eure Persönlichkeiten automatisch, instinktiv und meistens unreflektiert einfach ein und versuche mich darauf einzustellen. Und das passiert in der Regel auf der Basis von Erfahrung. Das heißt, ich kenne Hunde und Menschen, an die ihr mich erinnert. Mhm. Und ich sag dann einfach unbewusst, dann werdet ihr ähnlich sein. So, aber das, wenn ich das überprüfen würde mit einem Persönlichkeitstest, bei Menschen zumindest haben wir ja sowas, dann würde ich wahrscheinlich große Überraschungen erleben. Das heißt, diese intuitive Einschätzung, die ist gut für den Alltag und für Alltagspsychologie und um sich aufeinander einzustellen. Dafür muss man aber nicht Psychologie studiert haben. Wenn du dann aber was Belastbares brauchst, beim Hund zum Beispiel für einen Wesenstest, um einzuschätzen, ob der Einschränkungen seiner Freiheit wie Maulkorb und Leine dauerhaft erleiden muss oder ob der vielleicht eingeschläfert werden muss. Da wäre es wünschenswert, wenn man tatsächlich ähnlich dann wie bei der Personalbeurteilung oder bei Gerichtsentscheidungen oder so bei Straftätern psychologische Tests, die auch diesen Gütekriterien entsprechend hinzuziehen würde. Und da gibt's halt für Hunde nichts.
Da müssen wir gleich drauf eingehen, aber in meinem Kopf hat es vielleicht gerade Klick gemacht, aber ich muss kurz mit dir abgleichen, ob es wirklich das richtige Klick war. Das ist im Prinzip genau das, was du vorher gerade erzählt hast. Ne? Wenn du mich aufgrund deiner Vorerfahrung einschätzt, hast du eigentlich nicht angefangen, mich wirklich zu verstehen und daher kann unsere Beziehung dann scheitern, weil ich deinen Erwartungen nicht entspreche?
Ja. Das heißt, um dich wirklich zu verstehen, wie du tickst und um deine Hunde zu verstehen, wie die ticken, muss ich in Kommunikation treten. Das heißt, es reicht nicht zu beobachten, sondern jetzt muss ich die Hypothesen, die ich habe, prüfen. Das heißt, wenn ich zum Beispiel sage, dein Hund ist extravertiert, dann muss ich jetzt in die Prüfung gehen. Ich muss mir angucken, wenn der jetzt anderen Menschen und Hunden begegnet, nimmt der viel Kontakt auf oder zieht er sich da eher ein Stück weit zurück und versucht, Eindrücke zu minimieren? Oder wenn ich sage, der ist sehr angepasst oder du bist zum Beispiel rebellisch oder keine Ahnung, wenn das meine Hypothese ist, dann könnte ich das testen, indem ich dir einfach ein paar Sachen sage, die du machen sollst und gucke, ob du eher in den Widerstand gehst oder nicht. Das heißt, Persönlichkeitsvariablen sind ja alle latent. Das heißt, man kann sie nicht direkt beobachten, sondern sie drücken sich in Verhalten aus. Aber zwischen Disposition, das ist das, was Persönlichkeitseigenschaften sind, eine Bereitschaft, in bestimmten Situationen auf eine bestimmte Art zu denken, zu fühlen und zu handeln und wahrzunehmen. Zwischen diesen Dispositionen und echter Handlung stehen noch mehr Variablen, außer die Persönlichkeit selbst. Das heißt, es ist nur eine Bereitschaft, das wird noch moderiert durch andere Dinge. Und das heißt, ich brauche viele, viele, viele Situationen und vielleicht auch Tests, um rauszufinden, ob meine Hypothesen, die ich so schnell gebildet habe, überhaupt stimmen. Und da treten wir dann in Kommunikation miteinander. Und ich habe ja gesagt, sowas gibt's für Hunde nicht. Also Tests, die die Persönlichkeit so messen, wie wir sie bei Menschen messen können. Und das liegt einfach daran, dass sie nicht objektiv sind. Weil sie nie unabhängig sind. Also es beginnt, die Gütekriterien bauen aufeinander auf. Ich habe eine schlechte Messgenauigkeit, wenn schon die Objektivität abhängig ist von dem, der das macht. weil ich dann bei einer Wiederholung mit einer anderen Person einen ganz anderen Wert bekommen kann. Das heißt, die Ungenauigkeiten sind riesig und der Test misst dann natürlich auch nicht mehr, was er messen soll, sondern die Reaktion des Hundes auf diesen Menschen, der den Test abnimmt. Na, und wir können aber denen keine Fragebögen vorlegen. Wir können die nicht, keine Ahnung, von einem Computer setzen und sie da irgendwelche Tests machen lassen in simulierten Situationen. Das heißt, wir müssen immer Menschen haben, die real mit ihnen interagieren. Und bei Intelligenztests zum Beispiel ist es ja auch total wichtig, wer dir den Test vorlegt und mit welcher Haltung. Wenn ich sage, ja, ja, und dann probier mal dein Bestes, ne? Wir werden ja sehen. Dann ist selbst der Test, der ist ja nur ein Blatt Papier. Da kannst du ja für dich antworten, aber wenn du weißt, dass ich das hinterher sehe, die Ergebnisse, macht das was mit dir. Das heißt, das ist auch nicht unabhängig von der Person, die dir den Test vorlegt. Es kann dich anspornen oder es kann dich entmutigen. Na, und genauso ist es auch bei Persönlichkeitstests bei Menschen im Assessment Center für einen Job. Das wäre dann was, wo man auch sagt, ich stelle mich auf eine bestimmte Art und Weise dar, weil ich weiß, wer das auswertet, ne? Mhm. Das kann bewusst oder unbewusst passieren. Das heißt, im Hundebereich ist es noch schlimmer, weil du halt immer die Wesensrichter hast, wenn man das mal so nennen darf.
Können Hunde dann auch bewusst oder unbewusst das so ein... Ja, oder unbewusst ja auf jeden Fall, aber können sie es auch bewusst einsetzen?
Was meinst du?
Na, also jetzt, das ist jetzt sehr weit hergeholt, aber der Hund weiß, also weiß er ja nicht, aber er würde jetzt verstehen, dass er in einer Prüfungssituation ist und dass es entscheidend ist, diesem Menschen zu gefallen. Kann er dann bewusst, du nickst?
Ja, natürlich auf jeden Fall. Der Hundeplatzeffekt ist real. Das heißt, wir haben, also unser erster Hund war ein Jack Russell Terrier, der äußerst rebellisch war. Dem verdanke ich auch mein Hiersein in der Hundeszene, wie das so ist, ne? Wenn man mit den einfachen Methoden nicht weiterkommt, dann vertieft man sich und irgendwann ist man dann mittendrin. Und der konnte zum Beispiel sehr, sehr genau unterscheiden, wenn es ums Dranbleiben, also bei Fußlaufen, aber nicht klassisches, bei Fuß einfach nur in der Nähe bleiben ging. Dann konnte man den wunderbar ableinen in der Hundestunde oder in der Nähe vom Hundeplatz, solange die Hundetrainerin anwesend war sowieso. Und das war auch egal, wie weit sie entfernt stand und ob sie überhaupt Einwanderungsmöglichkeiten hatte oder nicht. Das war völlig egal. Er hat diese Situation, Hundeplatz, Hundetraining, selbst wenn es auf der Straße davor war oder wir mit der Gruppe gegangen sind, ins nahegelegene Einkaufszentrum. Er wusste, das hier ist eine Trainingssituation. Und das war was ganz anderes als im Alltag bei uns in der Gegend damals. Und ich glaube, das erleben ganz viele Leute, dass es ganz gut klappt im Training. Oder auch wenn sie diese innere Haltung von jetzt ist Training annehmen. Und wenn man es dann im Alltag braucht, so zwischendurch, klappt es manchmal nicht. Und ich glaube, also das ist natürlich nichts Wissenschaftliches, Evaluiertes, aber ich habe, das ist ja klar. Also Hunde können sehr genau unterscheiden, in welcher Situation sie sind. Meine Therapiehunde, meine Dogo-Kanari-Hunde, mit der habe ich einige Jahre im Jugendgefängnis tiergestützte Therapie angeboten, weil ich da als Anstaltspsychologe gearbeitet habe. Und die konnte sehr genau unterscheiden zwischen jetzt ist Arbeit und jetzt ist Freizeit. Selbst innerhalb des Gefängnisses, also am selben Ort, konnte sie unterscheiden zwischen diesen beiden Zuständen. Und deswegen zieht man denen ja zum Beispiel auch bestimmte Decken an oder beim blinden Hund das Fürgeschirr, weil sie eben dann dieses Signal für sich haben, okay, jetzt ist ernst. Und ob das jetzt Prüfung ist oder ob das Arbeit ist oder was auch immer. Aber klar, Hunde können sowas unterscheiden und dann auch bewusst oder unbewusst, das können wir ja nicht sagen, aber ich nehme an, warum soll es nicht auch bewusst sein, ihr Verhalten steuern. Also ich bin deswegen relativ sicher, dass es bewusst ist, weil für Verhaltenshemmung, und darum geht es ja oft, wenn wir in Prüfungs- und Arbeitssituationen sind, dass wir nicht, also wir sind viel freier in der Freizeit im Verhalten, impulsiver könnte man sagen. Mit wir meine ich Hunde und Menschen.
Ja.
Der präfrontale Kortex ist der Teil, der diese Hemmung macht. Und im Präfrontalhirn sitzt aber auch, sitzen die Netzwerke, die mitverantwortlich sind für Bewusstsein. Das heißt, das dürfte etwas sein, was auch der bewussten Steuerung bei Hunden unterliegen kann, zumindest. Und ich wüsste nicht, warum das nicht so sein soll.
Hemmung entsteht immer, also ist eine Frage, entsteht immer aus Angst vor den Konsequenzen?
Nicht aus Angst, weil das impliziert, dass die Konsequenzen, dass jede negative Konsequenz Angst macht.
Ja.
Aber das muss nicht sein. Es kann auch nur das Gefühl von Frustration, von Enttäuschung sein. Das muss nicht immer, okay. Weißt du, was ich meine? Also ich lehne nur ab, dass es automatisch die Amygdala-Aktivierung macht, die wir mit Angst in Verbindung bringen als Emotion. Aber man kann sagen, immer aus dem Wunsch, negative Konsequenzen zu vermeiden. Und das können zwei Arten von negativen Konsequenzen sein. Etwas Unangenehmes passiert mir, das nennen wir positive Bestrafung. Mhm. Oder etwas Angenehmes entgeht mir, also oder verschwindet. Das ist die negative Bestrafung. Aber was immer es ist, ich fürchte, etwas passiert, was unangenehm ist, oder ich fürchte, dass mir etwas Unangenehmes irgendwie entzogen wird, dass ich was verliere, was ich eigentlich mag. Also ich fürchte einen Verlust. Also sagen wir lieber fürchten, aber nicht im Sinne der Emotion Angst nur, sondern es ist mehr so dieses, ich würde das gerne vermeiden. Also ich glaube schon, dass Hemmung, hatte ich ja gesagt, geht stark vom Frontalhirn zum Beispiel aus. Und die Nervenzellen, die das machen, verbrauchen genauso viel Energie wie die erregenden Nervenzellen. Wenn ich also einen Impuls habe, zum Beispiel über die Straße zu laufen als Rüde zu der läufigen Hündin, und ich hemme diesen Impuls, dann habe ich gleichzeitig Gaspedal an, ich habe eine Handlung, die ist vorbereitet, die könnte ich durchlaufen lassen. Oder, und ich habe noch die Bremse zusätzlich an, das verbraucht doppelt so viel Energie. Und das Gehirn verbraucht 20% des Kalorienbedarfs und wiegt selber nur wenige Prozent des Körpergewichts. Das heißt, das verbraucht eh schon sehr viel. Warum sollte das Gehirn Bahnen aufrechterhalten, hemmende Bahnen, die es nicht braucht? Das heißt, wenn meine Impulse durchlaufen können, ohne unangenehme Konsequenzen zu haben, warum soll ich sie dann hemmen? Also es gibt keinen Grund für Hemmung, wenn danach alles in Ordnung ist, wenn ich dem Impuls einfach nachgebe und das mache, oder? Das heißt, es muss, also es geht nicht. Hemmung ohne negative Konsequenzen, das wirst du nie sehen. Warum auch? Dann könnte man es ja einfach machen.
Weil die Hemmung entsteht, weil ich, also ich weiß nicht, ob es da noch eine Hemmung ist, aber weil ich etwas Besseres an anderer Stelle erwarte, deswegen hemme ich quasi das Gaspedal, weil die Bremse mir mehr Vorteile bringt.
Auch. Das kann auch einer der Gründe sein, dass ich sage, ich lasse den Hasen gehen und hole mir die Zuwendung, Bestätigung, das Leckerli, die Asiette mit Katzenfutter oder was auch immer das ist, was ich besser finde. Oder das Spiel mit dem Spielzeug oder was es ist. Ich verzichte auf das Reh und hole mir was Besseres bei Menschen, indem ich zurückrenne. Das macht zum Beispiel unser Großer und die Kleine inzwischen auch. Also die sind beide sehr leicht von Wild abrufbar, sind kurzer Collies, Gott sei Dank, sind die gut abrufbar, sehr leicht beim Jagen. Aber bei denen sieht man das ganz klar, dass es diese Motivation ist. Ne? Also ich habe da was Besseres, also hemme ich dort das Verhalten, verzichte, das ist auch ein Verlust, aber der ist geringer als das, was ich dann dafür bekomme. Das kann auch sein. Und das würde ihnen ja entgehen, wenn sie jagen würden. Mhm. Na, und plus die soziale Störung, die das verursachen würde einfach. Also wir sind schon nicht begeistert, wenn unsere Hunde jagen, und das spüren die, glaube ich, auch sehr deutlich. Na, also es macht dann auch was mit dem Sozialen. Das ist unseren Collies total wichtig zum Beispiel. Dass die Beziehung da nicht leidet, oder besser, dass es in der Beziehung, die Beziehung würde ja nicht leiden erstmal, aber dass es keinen Konflikt gibt in der Beziehung.
Das ist spannend. Das heißt, nach dieser Herleitung haben Hunde eigentlich immer eine Option und können sich dann, ja, und das ist halt jetzt die spannende Frage, bewusst dafür entscheiden, gebe ich Gas oder bremse ich?
Unbewusst, ja. Auch unbewusste Prozesse werden eine Rolle spielen können, aber sie können sich sicherlich auch bewusst entscheiden, würde ich vermuten. Das ist aber schwer zu sagen, weil wir Bewusstsein nicht messen können.
Und ich finde, das macht es immer an diesen Punkten dann so schwierig, weil du halt dann nicht mal eben schnell, in Anführungsstrichen, irgendwann so einen Beweis herzaubern kannst und sagen kannst, ja komm, das haben wir jetzt gemessen, das ist jetzt so, da hatten wir 10.000 Hunde, das war nach deinen drei Kriterien, chick, super, jetzt wissen wir hier alle Bescheid, worum es geht.
Es ist auch beim Menschen ziemlich schwer zu sagen, es gibt kein Verfahren aktuell, mit dem wir so richtig sagen können, was im Bewusstsein des Menschen gerade drin ist. Es gibt ein paar Sachen, also ich kann ja nicht messen, was du gerade denkst, was dir gerade bewusst ist. Es gibt ein paar Möglichkeiten, wo ich kurz, also es gibt zum Beispiel im EEG-Marker, an denen kann ich erkennen, genau jetzt erlebst du, dass du einen Fehler gemacht hast. Das kann ich dann retrospektiv erkennen, dass dir diese Fehler klar geworden sind, dass du dann ein Signal bekommen hast, was du auch bewusst verarbeiten konntest. Oder dass du dich erinnerst an bestimmte Dinge. Also bei Straftaten zum Beispiel kann man den Tätern Bilder zeigen von Gegenständen und die Tatwaffe dazwischen. Und man kann anhand der messbaren Reaktion am Gehirn erkennen, ob alle diese Bilder neu für sie sind oder ob es dort Dinge gibt, die sie wiedererkennen. Du kannst allerdings nicht sagen, es muss halt eine sehr spezifische Tatwaffe sein, damit sie die wirklich nicht sowas Ähnliches schon mal gesehen haben. Aber in diesen Momenten kann ich natürlich ganz kurz mal erkennen, was im Bewusstsein drin war. Aber ich kann nicht grundsätzlich erkennen, was für dich gerade bewusst ist und was nicht, weil die Kapazität des Arbeitsgedächtnisses, was eng mit dem Bewusstsein verknüpft ist, ist halt sehr gering. Das sind 7 ± 2 Informationen, die du da drin gleichzeitig halten kannst. Und welche davon vorbewusst sind, also bewusstseinsfähig prinzipiell, aber gerade nicht da. Also du könntest ja bewusst dein Smartphone wahrnehmen, was auf dem Tisch liegt.
Ja, habe ich jetzt, wo du es gesagt hast.
Ja, aber möglicherweise bist du gerade so abgelenkt von dem, was hier auf dem Bildschirm passiert, obwohl du es im Blickfeld hättest, siehst du es aber nicht, es ist dir nicht bewusst. Ne? Das heißt, das ist so schwer zu sagen, was Hunde bewusst machen und was nicht, ist auch für Menschen sehr schwer. Wir werden da Fortschritte machen noch, aber aktuell können wir natürlich nicht sagen, was ist in deren Bewusstsein gerade präsent und was nicht. Aber das meine ich immer mit, wenn ich sage, ich sehe keinen Grund, warum das nicht bewusstseinsfähig sein sollte. Und ich glaube, dass Hunde sich durchaus auch bewusst entscheiden können, sich zu hemmen und dann auch Hemmungen bewusst gestalten können. Das merkt man daran. Wir nennen das proaktive Impulskontrolle. Die können das vorbereiten und aufrechterhalten. Und das erfordert Konzentration. Und wenn du die Konzentration störst, bricht die proaktive Hemmung zusammen. Das heißt, das ist dieses berühmte Kinder, reißt euch bei der Fastfood-Kette zusammen, sonst fahren wir nach Hause. Und wenn die das vergessen, weil sie jetzt im Spiel so doll drin sind, dann muss man sie halt erinnern, bevor man nach Hause fährt. Und dann reißen sie sich wieder eine Weile zusammen. Und das geht ja auch mit Hunden. Ne? Wenn ich an Rehen vorbeigehe ohne Leine, dann sage ich zu meinen Hunden, hier ran, hier bleiben.
Ja.
Und solange die nicht anfangen, miteinander zum Beispiel zu spielen, dann weiß ich, jetzt bricht es zusammen, dann vergessen sie es wieder, dass sie sich zusammenreißen sollten. Und dann kommen noch andere Faktoren dazu. Aber solange ich dafür sorge, dass sie mich angucken, orientiert bleiben und sich dran erinnern, da war doch was mit zusammenreißen jetzt, kommen wir locker an den Rehen vorbei. Das gibt überhaupt keine Probleme. Wenn die proaktive Kontrolle zusammenbricht, kann es sein, dass sie wieder 2, 3 Schritte hinter den Rehen hinterherrennen und ich sie zurückrufen muss. Na, das wäre dann reaktive Impulskontrolle. Das heißt, der Impuls läuft schon und sie müssen ihn abbrechen. Oder sie müssen Impulskontrolle zeigen als Reaktion auf einen Reiz. Und deswegen glaube ich, daran kann man ganz gut festmachen, dass wenn ich die Konzentration brauche, um was aufrechtzuerhalten, dass das dann wahrscheinlich im Bewusstsein drin sein wird und durch gebrochene Konzentration daraus eben verschwunden ist.
Glaubst du, wir könnten rein theoretisch Hunden auch diese EEG, hast du glaube ich gesagt, Marker ansetzen und bei denen auch feststellen, die checken gerade bewusst, dass sie in einer Situation einen Fehler gemacht haben, wenn wir sie wie auch immer mit verschiedenen Situationen wieder konfrontieren könnten?
Also ich habe meine Diplomarbeit und auch die wissenschaftliche Forschung dann an der Uni als Mitarbeiter über diese ERN unter anderem gemacht, also über die neurobiologischen Grundlagen von Aggression. Und da haben wir unter anderem auch diese Error-Related Negativity, fehlerbezogene Negativität, die man im EEG sehen kann, gemacht. Und ich erinnere mich nicht an ein einziges Paper über Tierversuche in dem Zusammenhang, aber da das eine Funktion ist, die mit Hirnteilen in Verbindung steht, die Säugetiere durchaus auch haben und die sich in der Evolution nicht erst bei Menschen entwickelt haben wird, könnte ich mir durchaus vorstellen, das ist eine gute Frage, das ist eine wirklich spannende Frage. Also für alle, die hier noch eine Doktorarbeit im Bereich Biologie, Tiermedizin oder sonst was suchen oder Neurologie, Neurobiologie, Neurowissenschaften, ihr könntet mal über die ERN an Säugetieren forschen. Da bräuchten wir natürlich ein entsprechendes Setup, aber ja, denkbar ist das absolut. Und die Stelle wäre dann der ACC, der anteriore singuläre Cortex. Nur für die, die es jetzt interessiert. Ja. Alle anderen müssen das nicht wissen. Das ist übrigens auch die Stelle, über die wir vorhin sprachen, wo seelischer Schmerz und körperlicher Schmerz. Aber es ist nochmal eine andere, also andere Stelle dann ja konkreter, aber so, das geht in diese Richtung. Das heißt, auch dieses Erleben von Verlust, also diese emotionale Komponente, die ist eng gekoppelt an dieses Erleben von einem Fehler. Das führt uns auch wieder zurück zu der Frage, was ist dieses negative Erleben von Konsequenzen, ne, wenn wir uns nicht erfolgreich gehemmt haben.
Boah, das ist alles spannend. Ich weiß jetzt schon, dass ich diese Folge zweimal hören muss, weil ich leider ab und zu schon wieder mit meinem Gehirn abdrifte und über irgendwas nachdenken muss, was du vor 2 Minuten gesagt hast. Lass uns, wenn du magst, ein bisschen auf Aggression schauen, weil das ja was ist, was sehr wahrscheinlich jeder oder die allermeisten im Zusammenleben mit ihrem Hund schon mal in irgendeiner Art und Weise erlebt haben, dass eine Aggression im Spiel war. Was ist Aggression überhaupt erstmal?
Aggression, würde ich sagen, ist das, was wir auf der Verhaltensebene sehen. Es gibt verschiedene Definitionen. Wenn wir jetzt eine nehmen, die bei uns in der Forschung zugrunde gelegt wurde, dann ist es Verhalten, was die Absicht hat, einen anderen zu schädigen, wobei der andere versucht, diesen Schaden zu vermeiden. Das heißt, wir haben 3 Komponenten. Wir haben die Absicht. Diese Absicht muss es sein, zu schädigen. Das kann sozial sein, das kann emotional sein, das kann im Status sein, das kann in Bezug auf Ressourcen sein, das kann körperlich sein, aber irgendeine Form von Schädigung. Und wir haben als 3. Komponente, dass das Gegenüber versucht, das zu vermeiden. Warum haben wir diese Komponente? Weil wir Phänomene ausschließen wollen, wo nicht ganz klar ist, also in der Forschung, ob es sich tatsächlich um Aggression in dem Sinne handelt. Zum Beispiel, wenn sich jemand einer zahnärztlichen Behandlung unterzieht. Ja. Gegen deinen Willen wäre das Folter. Mit deinem Willen ist es eine Heilbehandlung. Also wenn sich eine Tierärztin einem Hund das Gelenk bewegt, um zu prüfen, und sie fügt dem dabei Schmerzen zu, ist es aber nicht ihre Absicht zu schädigen.
Alles klar.
Und wenn der Hund, da weißt du, was ich meine? Also so Zustimmung.
Ja, total. Also darf ich ganz kurz rein, weil ich ja gedacht habe,
wenn man die Absicht nicht erkennen kann, ne?
Ja, und ich habe gerade aber ein riesen Problem in meinem Kopf. Wenn wir jetzt Hundetrainer erleben, die Gewalt gegen Hunde ausüben und dann aber die Begründung ist, naja, ich will dem ja nicht Schaden zufügen, sondern ich will dem helfen, damit der ein geileres Leben danach führt. Und das sind ja Argumente, die dann ins Feld geworfen werden. Dann wäre ja nach der Definition das keine Gewalt mehr, weil keine Absicht dahinter steckt.
Der Begriff Gewalt wird
gar nicht... Oder Aggression.
Aggression, genau. Weil Gewalt ist nochmal eine andere Frage. Ja. Aber wir müssen die primäre und die sekundäre Absicht hier unterscheiden. Die primäre ist es, Schaden zuzufügen. Zum Beispiel dem Hund Angst zu machen oder den einzuschüchtern oder dem Schmerzen zuzufügen. Das ist die Schädigung. Aber mit der Absicht, dass der sich daraufhin im Verhalten so ändert, dass er später mehr Freiheiten bekommt. Dennoch ist es konkret weiterhin Aggression, auch nach unserer Definition. Aber zu dieser Komponente nochmal, warum darf der andere den Schaden nicht zu vermeiden suchen? Weil wir BDSM nicht haben wollen, Piercing, Brandings, Tattoos, Heilbehandlung. Das wollen wir alles nicht da drin haben, weil da nicht klar ist, was ist überhaupt die Absicht. Ist das eine Schädigung? Weil das heißt, das ist eher was für Menschen. Und ganz wichtig, deswegen wollte ich darauf nochmal zurück. Früher war es zum Beispiel so, dass die Kinder in der Schule nach vorn kommen mussten zum Lehrer, um dann mit dem Lineal mit Schlägen zum Beispiel auf die Hände bestraft zu werden. Da kann man sagen, die haben doch auch nicht versucht, diesen Schaden zu vermeiden. Dann war das ja keine Aggression vom Lehrer. Doch, weil sie einen größeren Schaden versucht haben abzuwenden, der ihnen entstanden wäre, wenn sie nicht gehorcht hätten. Okay. Das heißt, auch ein Hund, weil du das Beispiel bringst, der kommt und sich die Schläge abholt, in Anführungsstrichen, oder der rankommt, obwohl er weiß, dass er jetzt angeleint wird zum Beispiel, das ist ja auch ist keine Aggression jetzt in dem Fall, ne? Aber warum machen die denn das? Weil sie die Konsequenzen, wenn sie es nicht machen, noch schlimmer wären als die, wenn sie rankommen und sich das abholen sozusagen. Das brauchen wir aber wirklich nur beim Menschen, das heißt beim... Oder was heißt brauchen? Vielleicht gibt es bei Hunden auch solche Phänomene. Aber wenn wir es jetzt nur auf Hunde beziehen, reicht es vielleicht zu sagen, die Absicht, einem anderen Schaden zuzufügen, das ist Aggression. Und es gibt 2 Formen. Die kalte, die geht nur von höheren Netzwerken aus, also zum Beispiel vom präfrontalen Kortex. Das heißt, ich setze Aggression als Instrument ein, um etwas zu erreichen. Da ist keine Wut nötig, da ist keine Erregung notwendig, sind überhaupt keine Gefühle notwendig. Zum Beispiel... der klassische Raubüberfall. Du hast ein Handy, ich habe ein Messer, du gibst mir das, alles. Ich kann mich sogar höflich verhalten. Das ist, ja, ob wir jetzt gerade eine Transaktion vornehmen mit Geld oder ob es ein Raubüberfall ist. Es spielt von meiner Seite aus keine Rolle als Räuber. Und das können einige Hunderassen auch noch sehr, sehr gut. Zum Beispiel denke ich an die Herdenschutzhunde, die ein ganz tolles, kaltes, offensives Aggressionsverhalten zeigen können, was sie über viele, viele Minuten mit wenig Erregung halten und dabei jemand anderem den Kauknochen wegnehmen. Das können aber nur sehr wenige Hunde. Wirklich so schön, souverän, kalt. Aber das gibt es. Also Aggression als Mittel zum Zweck, rein als Mittel zum Zweck. Und dann gibt's die heiße Aggression. Und da hast du dann auch noch Wut und Erregung dazu. Und dann können noch andere Gefühle dahinter stecken. Also die Wut ist dann das sekundäre Gefühl. Eigentlich steckt dahinter Hilflosigkeit oder steckt da Angst, mhm, Unsicherheit hinter oder sowas. Oder Scham bei Menschen oft, gerade bei Männern, ne? Aber bei Frauen auch. Das heißt, eigentlich hast du ein anderes Gefühl und dann kommt die Wut darüber und dann kommt das Aggressionsverhalten. Das heißt, wir sprechen bei Hunden immer so viel über Aggressionen und über Ängste. Und das zeigt diese verrückte Spaltung, die wir in unserer Gesellschaft haben. Keiner kommt ins Hundetraining und sagt, mein Hund flieht so viel, ich möchte am Vermeidungsverhalten, yes, arbeiten. Was mit der Angst passiert, ist mir scheißegal. Mhm. Und keiner kommt ins Hundetraining und sagt, mein Hund ist immer so wütend, ich würde gerne daran arbeiten, dass er weniger wütend sein muss. Aber alle kommen und sagen, mein Hund hat so viel Ängste, können wir dafür sorgen, dass er nicht mehr so oft Angst haben muss. Und dann wird das Vermeidungsverhalten schon verschwinden.
Ja.
Und alle kommen und sagen, ja, das Aggressionsverhalten soll verschwinden, aber wir reden nie über Wut. Wir reden nie über wütende Hunde. Und ich glaube, das wäre total wichtig zu verstehen, dass beides diese einfach nur unterschiedliche Seiten derselben Medaille sind, nämlich der Stressreaktion. Das heißt, ein ängstlicher Hund ist gestresst und braucht Zuwendung, Unterstützung, Oxytocin als Gegenspieler des Cortisols. Einer der wichtigsten Faktoren, um Stressreaktionen wieder zu dämpfen, das wissen wir hoch und runter in der Wissenschaft. Das heißt, ein ängstlicher Hund braucht Zuwendung. Und Überraschung, ein wütender Hund braucht die auch. Das heißt, sich einem wütenden, und jetzt mache ich es erstmal so, wie wir erzogen worden sind, einem wütenden Kind emotional zuzuwenden, es auf den Arm zu nehmen, es zu trösten, es nicht an der Quengelkasse liegen zu lassen und wegzugehen, sondern zu sagen, ich weiß, du bist 2 Jahre alt, ich weiß, du bist mega frustriert, du fühlst dich nicht geliebt, ich war auch 2 Jahre, ich weiß, wie sich das anfühlt. Und ich bin da, ich bin bei dir, solange du wütend bist, bin ich bei dir, wir gehen da zusammen durch. Du darfst nicht alles tun, die Hände und Beinchen werden festgehalten, die treten, ja, und hauen wollen. Aber du darfst wütend sein und ich begleite dich dadurch. Du musst auch nicht aufhören, wütend zu sein. Ich bin einfach bei dir, bis es aufhört. Das wird nicht ewig anhalten. Du musst da nicht allein durch. Das nennen wir Koregulation. Und das braucht auch ein wütender Hund. Aber wer von uns durfte das als Kind erleben, dass Wut begleitet wurde, liebevoll, wohlwollend, verständnisvoll. Und jetzt sind wir am Anfang, was mir so wichtig ist. Und da sieht man auch meine Karriere. Ich habe viel mit Wut und mit Straftätern, auch mit jugendlichen Gewalt- und Sexualstraftätern in der sozialtherapeutischen Abteilung gearbeitet. Und das, was es braucht, ist Verständnis. Und wer das nicht kann, der kann an der Stelle mit denen nicht so arbeiten, dass die Beziehung, dass es eine gute Beziehungserfahrung für das Gegenüber wird. Ich kann vielleicht so arbeiten, dass die Aggression weniger wird. Aber ich kann vielleicht nicht mehr so arbeiten, dass die Wut weniger wird oder der Stress weniger wird. Der wird dann nur anders ausgedrückt oder nicht mehr gezeigt. Das äußert sich dann vielleicht anders. Und ich kann ganz bestimmt nicht so arbeiten, dass gegenüber der Hund oder der Mensch mich als zuverlässige Person erlebt, bei der man sich anlehnen kann und bei der man sich sicher fühlen kann mit allen Emotionen, die man so hat. Weil du gesagt hast, jeder von uns hat ja sicherlich schon mal mit Aggressionen bei seinem Hund oder seiner Hündin zu tun gehabt. Das hoffe ich auch. Das ist nämlich ein sehr gesundes, ja, Verhalten, was ganz normal zum Ethogramm des Hundes dazugehört. Das ist überhaupt nichts Pathologisches oder schlecht Erzogenes. Wut ist ein Gefühl, was im Alltag als Stressreaktion ganz normal vorkommt und auch vorkommen darf. Und ich glaube, das müssen wir wieder erlauben. Das heißt, wir dürfen nochmal, wir müssen das Verhalten, ich bin dagegen, jedes Aggressionsverhalten zu tolerieren, absolut dagegen. Ja. Aber Wut ist ein Gefühl und da kann niemand entscheiden, was wir fühlen. Es ist einfach eine Stressreaktion. Und das sollten wir begleiten. Das heißt, alle Gefühle dürfen da sein, aber nicht alles Verhalten. Und wenn wir da diese Normalisierung von Wut bei Kindern, Hunden, Menschen wieder hinkriegen und von Ärger, dann können wir ihnen auch beibringen, wie man dann sich verhalten kann. Das heißt, nicht der Ärger muss weg, damit du nicht aggressiv bist, sondern du musst dich so verhalten, dass es sozial angemessen ist, obwohl du ärgerlich und wütend bist. Und das braucht viel Begleitung. Es muss an Modellen gelernt werden. Das muss durch diesen Prozess, den wir Erziehung nennen, gelernt werden. Das heißt, in einer sozialen Begleitung. Und das braucht Hunderte, Tausende und Abertausende von Wiederholungen. Ist aber auch nicht schwer, die zu kriegen, weil das ist nicht immer die Riesenwut und der große Wutausbruch und der Ärger, sondern es gibt ganz viele Mikroaggressionen im Alltag, an denen man das wunderbar üben kann. So, und da geht's halt immer nur darum zu verhandeln. Du kannst das fühlen, du kannst jetzt frustriert sein, aber das machst du nicht. Zum Beispiel, wenn meine Hündin bellt, weil sie nicht zu einer anderen Hündin kann, da geht das schon los. Das ist ihr Beschwerdebrief. Die ist jetzt wütend, die ist frustriert. Und die äußert das, indem sie rumschreit. Und jetzt können wir darüber reden, dass sie wütend sein darf, aber es wird nicht rumgeschrien. Verstehst du, was ich meine?
Ja, das ist 100%.
Das, was ich mit, ja, 100%. Das ist das, was ich mit Verständnis meine. Ich kann zu ihr sagen, sie ist jetzt 9 Monate alt, in der ersten Läufigkeit, die Hormone. Ja. Ich kann das total verstehen, warum man rumbrüllt, wenn man frustriert ist.
Ja.
Machen wir aber nicht. Und wenn ich mit dieser inneren Haltung Grenzen setze, von Verständnis, dann ist das was ganz anderes. Und dann ist das, was ich tue, auch keine Gewalt. Weißt du, was ich meine?
Ja, 100%, das ist so, das ist richtig,
wichtig. Richtig, das ist gut, diese wohlwollende Haltung dahinter, die das ausmacht, dieses Verständnis für den anderen, da mache ich auch nicht zu viel. Da muss ich mir auch keine Sorgen machen, dass ich die Grenzen irgendwie überschreite, solange ich empathisch verbunden bin. Na, ich meine nicht dieses, was früher in der Erziehung gesagt wurde, wenn man jemanden geschlagen hat, das tut mir mehr weh als dir.
Nee.
Das ist ein ganz fieser Satz, finde ich, weil das eine Rollenumkehr macht. Das ist wirklich fies. Sondern ich meine wirklich dieses, ich habe vollstes Verständnis, aber ich setze dir an der Stelle, was das Verhalten angeht, eine Grenze und ich helfe dir aber, dieses Gefühl auszuhalten und zu regulieren. Und ich streichle sie dann zum Beispiel ganz viel und das mag sie auch gerne und gehe auch in einen ganz liebevollen und engen Kontakt mit ihr. Stirn an Stirn zum Beispiel, das beruhigt sie total. Ich muss natürlich dann gucken, dass sie mich überhaupt erstmal anguckt. Und dass wir überhaupt in Kontakt miteinander kommen. Und wenn sie das dann aber macht, dann ist es beim kurzer Collie recht leicht zu erreichen. Und wir stehen dann Stirn an Stirn da oder ich gebe ihr Küsschen auf die Nase, dann merke ich richtig, dass ihr das hilft, diese Frustration und diese Wut auch wieder zu regulieren. Das heißt nicht, Robert hat gesagt, geh mit deinem Gesicht an deinen wütenden Hund ran und küss den dann auf die Nase. Ne? Das kann furchtbar schief gehen. Robert hat auch nicht gesagt, wenn der Hund wütend ist, muss er Küsschen kriegen. Aber ich hoffe, dass so ein bisschen Verständnis ist, was ich meine. Und das ist halt bei jedem Hund anders. Mit unserem Großen muss ich ganz anders umgehen. Der ist nicht in der Küsschenphase. Na, also der hat ja auch eine Würde als erwachsener Rüde.
Ja.
Die man dann auch respektieren kann. Bei meiner Dogo-Kanarin war das zum Beispiel so, wenn die wütend geworden ist, dann habe ich die eher noch ein bisschen aufgebaut und gesagt, ach komm Mädchen, du stehst da so weit drüber, du bist so viel toller als die Hündin, die dich da hinterm Zaun anpöbelt. Das hast du nicht nötig. Und dann wurde sie so groß, dann gesagt, ja, das habe ich nicht nötig. Und dann konnten wir da auch, also für sie war das zum Beispiel, hätte ich ihr da Küsschen gegeben, das wäre für sie in Anführungsstrichen demütigend gewesen. Ja, doch nicht in der Öffentlichkeit, die sehen uns doch gerade und so. Ne? Also das,
ja, witzig, ich, was du da alles
vermenschliche jetzt stark, nein, aber nein, du weißt, was ich meine vom
100%, weil
von der Einstellung.
Das,
ne?
Ja, und ich mache das genauso. Wir fahren mit dem Fahrrad an einem anderen Hund vorbei und der pöbelt uns an und dann gucke ich meine an und sage so, nee, komm ey, das haben wir, auch wenn wir angemacht werden und so, wir fahren einfach weiter, ey, das haben wir nicht nötig, das ist nicht unser Ding und so. Bin ich überall bei dir. Crazy. Ja.
Und das ist eben dieses, das Gefühl ernst nehmen und nur das Verhalten verurteilen und sagen, das nicht. Das Verhalten bitte nicht. Die Gefühle können bleiben. Ne? Und dann ist es genau das, was du sagst. Dieses, ich verstehe, dass ihr jetzt sauer seid, aber das müssen wir nicht machen. Das haben wir nicht nötig. Oder wie auch immer. Ne? Oder du kannst dich beruhigen, du bist bei mir sicher. Oder was auch immer das ist, was den Hund da jetzt, ich sag mal, angezündet hat.
Ah, ist das spannend. Wollen wir, dass die Wut weg ist, weil wir das nicht aushalten können, diese Phase zu begleiten? Oder warum kommen wir alle ins Training und sagen, nee, ey, komm, mach das nicht das Verhalten weg, sondern mach das Gefühl weg, damit ich mich mit dem Verhalten gar nicht beschäftigen muss?
Ich glaube, dass überhaupt diese Idee, dass Angst und Wut weggemacht werden müssen, sehr schnell bei uns aufkommt in unserer Gesellschaft. Und ich denke, das hängt damit zusammen, dass viele von uns keine sichere Bindung erlebt haben. Das heißt, nicht in Koregulationen aufgewachsen sind, sondern eher aufgewachsen sind mit 30 zusammen. Weißt du ja, ne? Indianer weinen nicht,
ja.
Männer haben keine Angst, Frauen dürfen alle nicht wütend sein, sonst sind sie zickig. Das heißt, da gibt's eine große Abwertung gegenüber Gefühlen, die eigentlich ganz normal sind, gegenüber Stressreaktionen. Was normal ist, du kannst keinen Soldaten oder Fabrikarbeiter gebrauchen, der sich beschwert und rumheult, weil ihm die Arbeit zu viel ist, oder?
Ja.
Oder Gewerkschaften gründet oder sowas. Das kannst du nicht gebrauchen. Und genauso wenig kannst du Frauen gebrauchen, die anfangen, ihre Rechte einzuklagen und dafür Aggression und Wut natürlich nutzen, weil das die Gefühle sind, die für Grenzverletzungen nun mal zuständig sind. Konnten wir auch viele Jahrhunderte nicht gebrauchen. Das heißt, wenn ich soziale Ordnungen aufrechterhalten will, die nicht optimal die Bedürfnisse der an dieser Ordnung Beteiligten widerspiegeln, sondern eher die Interessen der Mächtigen, dann muss ich die Gefühle, die daraus entstehen, abwerten, damit das aufrechterhalten bleibt. Also ich glaube, dass das vielleicht so Mechanismen sind, ne? Keine sicheren Bindungserfahrungen, nicht koreguliert, historische Gründe, warum das nicht so ist. Und wenn man das selber aber nicht erfahren hat, dann kommt man schnell auf die Idee, dass Gefühle bedrohlich sind. Und wenn ich in der Empathie diese Gefühle empfinde, also Jan, wenn du zum Beispiel gelernt hättest, Männer dürfen keine Angst haben und dein Hund zeigt Angst und du empfindest empathisch das mit, dann hast du ja jetzt auch Angst, kurz.
Ja.
Du hast aber reflexartig gelernt, die abzuspalten und wirst dann wieder kalt gegenüber der Angst. Und dann bist du ja nicht mehr im Mitgefühl mit dem Hund. Du hast dich gerade getrennt, empathisch, weil du das selber für dich nicht halten kannst. Und genau das Gleiche mit Wut. Wenn ich gelernt habe, Wut ist bedrohlich oder ist was, was man abwerten muss. Aus Wut entsteht Gewalt. Und das ist eine Erfahrung, die haben, glaube ich, gerade in der Hundeszene viele HalterInnen gemacht. Weil wer wendet sich denn einer anderen Spezies mit seiner ganzen Liebe, Ressourcen, Geld, Zeit, Aufwand zu, wenn man das eigentlich von der eigenen Spezies kriegen könnte? Wahrscheinlich jemand, der, also nicht alle, ne? Aber ja, ich glaube, dass das viele
richtig
selber Gewalt erlebt haben, Übergriffe erlebt haben in jeglicher Form und gute Gründe haben, Beziehungen nicht mehr primär bei Menschen zu suchen. Ich glaube, dass es da sehr, sehr viele Menschen in der Hundeszene gibt, die davon betroffen sind und die deswegen eben Wut auch gleich mit Gewalt assoziieren und das Gefühl auch schlecht halten können. Das merkt man, finde ich, auch an den Diskussionen in Social Media, dass Wut und Aggression sofort mit Gewalt gleichgesetzt wird.
Ja.
Als schädliches, auch sozial schädliches Verhalten, wobei der Begriff Gewalt ja überhaupt nicht definiert ist. Das muss man auch so sagen, er wird in der Wissenschaft so ja auch nicht verwendet, außer in den Sozialwissenschaften, wo er dann wieder erforscht wird, was bedeutet er eigentlich. Aber wenn wir an Staatsgewalt zum Beispiel denken, da geht's ja nur um Machtausübung.
Ja.
Ne, und um diese Gewaltenteilung, wer darf etwas, wer darf Macht ausüben, das heißt, dieser Begriff ist so vielfältig, der heißt ja, ist ja nicht immer böse. Aber diese Assoziation von eben das, was wir unter Gewalt so landläufig als böses Verhalten verstehen, assoziiert mit Wut, das ist halt sehr, sehr stark, glaube ich, in unserer Gesellschaft verankert. Und deswegen ist es schwer, wenn dieses Gefühl beim Hund aufkommt, das zu halten, ohne es gleich zu verurteilen, weil man das nicht besser gelernt hat. Weil man es, glaube ich, lernen muss, wieder zu assoziieren. Du darfst wütend sein. Und du darfst Angst haben. Und du darfst es deswegen, weil es nichts ist, was dir jemand erlauben oder verbieten kann. Weil du es nicht steuern kannst. Also, wenn ich mir aussuchen könnte, was ich fühle, würde ich immer Freude wählen. Kann ich mir aber nicht aussuchen. Ich kann nur Dinge tun in der Hoffnung, dass sich dadurch meine Gefühle ändern, aber es ist immer die Hoffnung, dass es klappt. Und deswegen, ich kann mich nicht entscheiden, nicht wütend zu sein. Ich kann mich nicht entscheiden, keine Angst zu haben. Und deswegen kann ich das auch von keinem anderen verlangen. Ich kann nur so lange da sein, bis es bei dem anderen vielleicht aufhört oder auch nicht. Dann bleibt es eben bis zum Ende des Lebens, ich bin trotzdem bei dir. Und es gibt Hunde und Menschen, die zum Beispiel immer Angst haben. Eine generalisierte Angststörung. Die haben einfach immer Angst. Nicht panikähnlich, aber so als latente Grundstimmung ist es halt eine Ängstlichkeit. Oder es gibt auch Individuen, die sind immer reizbar. Da ist diese Reizbarkeit, diese latente Wut, dieser latente Ärger, die ist einfach immer da. Zum Beispiel nach einer Traumatisierung kann das passieren. Aber nicht nur. Und die müssen damit leben. Und die erleben halt eben sehr oft bei Hunden, das sind das die, die im Tierheim landen, gerade wenn sie so dauerhaft reizbar oder schnell zu Wut neigen. Und bei Menschen, die sind oft dann sehr einsam. da sind wir im Bereich der sogenannten Persönlichkeitsstörungen oder Interaktionsstörungen. Da spielt es auch eine große Rolle, dass man seine Gefühle zum Beispiel nicht so gut steuern kann wie andere. Und da sehen wir dann die mangelnde Bereitschaft und Kompetenz insgesamt von Menschen, sich damit halt länger zu befassen. Und dann gibt's halt in der Hundeszene die ganzen Verrückten und das meine ich ganz liebevoll, die sich dann genau diese Hunde holen, ne, und sich denen widmen und da auch viel Arbeit und seelische Energie reinstecken und Geld und Zeit und Nerven, um denen ein Leben zu ermöglichen. Und oft dann eben steht am Ende eines langen Kampfes die Erkenntnis, dass man das akzeptiert, dass man sagt, ja, du bist eben so. Und vielleicht werden wir das nie ändern können. Wir arbeiten weiter dran, aber für jetzt für deine Lebensqualität und nicht mehr, weil ich dich retten will oder weil ich glaube, dass wir es irgendwie verbessern können. Wir gucken jetzt einfach, dass wir damit leben. Und das ist oft der Moment, in dem diese Akzeptanz der Emotionen kommt, wo es dann nochmal vorwärts geht. Das heißt, es ist so ein bisschen wie bei Michael Endes Unendliche Geschichte. Du kannst durch das Tor nur durchgehen, wenn du es nicht willst. Das ist so verrückt. Ne?
Yeah. Also, das ist so verrückt, was du alles sagst, weil das so ultra spannend ist. Und ich hätte jetzt 1 Million Fragen, aber ich kann nicht 1 Million Fragen fragen. Deswegen vielleicht eine praktische Sache. Ich gehe mit meinen Hunden jetzt irgendwo daher und ich sehe, dass ein anderer Hund, und das habe ich ganz oft in meinem Kopf, Stress hat. Und jetzt, ne, wie du uns erklärt hast, kann der entweder ängstlich oder wütend werden. Was kann ich denn als derjenige, der jetzt irgendwie mit meinen Hunden dieses Gefühl bei dem anderen ausgelöst hat, dem Gutes tun, wenn wir selber gerade fein mit der Situation sind?
Nichts. Außer, also nichts. Ich würde da auch gar nicht den Drang haben, dem jetzt was Gutes tun zu wollen. Der hat ja hoffentlich, also ich gehe immer davon aus bei der Frage, dass da eine Halterin oder ein Halter dran ist an der Leine.
Ja, aber die erlebe ich in der Regel leider sehr hilflos.
Ist egal, Hauptsache es gibt sie.
Ah, okay.
Das heißt, dass wir reden nicht von einem Hund, der komplett frei läuft und es ist auch nirgendwo ein Halter oder irgendwas zu sehen. Wenn das der Fall ist, würde ich immer sagen, dann würde ich einfach tatsächlich Verantwortung übernehmen und mit meinen Hunden so entspannt dran vorbeigehen, wie du es auch beschreibst, so gut ist. Aber in dem Moment, wo es einen Menschen dazu gibt oder einen anderen Hund, wenn es Straßenhunde sind, der erkennbar die Verantwortung trägt für dieses gestresste Individuum, muss ja nicht immer ein Mensch sein, dann würde ich diese Verantwortung bei dem anderen lassen. Ich glaube, dass wir heutzutage uns viel zu schnell in Dinge einmischen, die uns nichts angehen und uns verantwortlich fühlen für Dinge, die uns nichts angehen. Da ist jemand, der ist mehr oder weniger, nur weil ich mit meinen Hunden in so einer Situation entspannt sein kann, heißt es nicht, dass ich die Verpflichtung, das Recht oder was auch immer habe, mich in das Geschehen zwischen zwei anderen einzumischen, nur weil ich das gemeistert habe und da vielleicht noch Tipps zu geben. Im Gegenteil, meine Pflicht ist es, finde ich, meine moralische Pflicht sehe ich daran, das auszuhalten. Genauso wie ich mir wünsche, dass andere das aushalten, wenn ich an meine Grenzen stoße, mit meinem Mann oder mit meinen Hunden. Da möchte ich auch keine Tipps von anderen bekommen. Und du wirst sicher auch Situationen kennen, in denen du vielleicht nicht so souverän und entspannt bist oder wo du Stress hast oder vielleicht auch mit deinen Hunden Stress hast und wo dir auch verbitten würdest, dass da jetzt eine fremde Person irgendwie versucht, euch da jetzt was Gutes zu tun.
Naja, aber jetzt hast du es ja doch beantwortet. Das Gute, was ich denen tun kann, ist, sie in Ruhe zu lassen und nicht da mit meinem gut gemeinten Tipp noch um die Ecke zu kommen.
Auf jeden Fall.
Ja, dann hast du ja, also dann ist ja super, dann haben wir ja doch was du mir und wir vielleicht allen anderen an die Hand geben können.
Geh entspannt vorbei. Genau, nutz das doch, dass du so entspannt vorbeigehen kannst. Geh entspannt weiter. Ich kenne das, wenn ich gerade mit meinen, also unsere Kleine hat gerade ihr Thema mit der Frustration mit anderen Hunden. Wenn sie da nicht hin kann, die ist super aufgeschlossen. Kennst du das, ne? Ohne Leine ist es nie irgendein Problem. Das ist wirklich der Frust an der Leine und das muss sie jetzt lernen. Das ist jetzt das Alter, das ist okay. Und macht sie auch sehr gut, wird auch schon deutlich besser. Und was ich richtig hasse ist, wenn Leute, die kein Problem haben, dann stehen bleiben, sich an die Seite setzen und uns anstarren. Das macht es nicht besser. Ich wünsche mir dann wirklich, geh doch einfach weiter und lass uns in Ruhe. Lass uns doch einfach in Ruhe. Na, und dieses, lasst doch einfach eure Mitmenschen in Ruhe. Ich finde, man hat eine Verantwortung als soziales Lebewesen, als Mensch, sind wir natürlich immer noch auf Gruppe gepolt. Und wenn wir sehen, jemand anderes hat Stress, kriegt irgendwas nicht hin, kann den Einkauf nicht tragen, kommt mit dem Rollstuhl irgendwo nicht weiter oder mit dem Kinderwagen. Da haben wir alle den Drang zu helfen. Und aus demselben Drang wollen wir natürlich auch andere Menschen mit ihren Hunden unterstützen. Oder mit ihren Kindern. Das verstehe ich. Wir leben aber nicht mehr so wie vor 10.000 Jahren oder auch vor 100 Jahren in Großgruppen zusammen, wo wir uns alle kennen und wo wir Hierarchien haben und wo das geordnet ist, wer wen wann wie helfen darf. Und genauso wie Eltern nicht möchten, dass sie ständig Tipps von Fremden in Bezug auf die Kindererziehung bekommen, müssen wir uns klar machen, wir sind Fremde. Und wir können nicht sagen, ich übernehme genau dann Verantwortung, wenn ich Lust dazu habe, es mir passt und ich damit meinen Selbstwert aufbauen kann und mich kompetent fühlen kann. Und sonst gucke ich weg. Das geht einfach nicht. Wir müssen uns klar machen, wir sind Fremde füreinander und damit müssen wir Grenzen einhalten. Wenn wir wollen, dass andere unsere Grenzen einhalten, dann müssen wir auch die Grenzen von anderen einhalten. Und dieses, wir haben am Anfang drüber geredet, bevor wir aufgenommen haben, dieses Social-Media-Ding scheint den Respekt vor den Grenzen von anderen Menschen ein bisschen verschwimmen zu lassen. Als ob man heutzutage zu allem was sagen darf. Und das gerne auch mit Aggression und Dingen, die man Leuten so nicht ins Gesicht sagen würde und die dann auch sehr seltsam ankommen würden, wenn man das jemandem so ins Gesicht sagen würde, dann muss ich sagen, sind wir bei vielen Sachen schon im Bereich von Straftatbeständen, mindestens von der Beleidigung. Mhm. Das geht einfach nicht. Also jemanden bedrohen, beleidigen, sich da auf eine Art einmischen, das ist so normal geworden, dass wir, wenn wir nur unsere Meinung jemandem Fremden ins Gesicht sagen, schon gar kein Gefühl mehr dafür haben, dass wir da vielleicht eine Grenze überschreiten gerade, die wir uns selber verbitten würden, wenn das jemand anderes mit uns machen würde. Das heißt, für ein gutes Zusammenleben ist aus meiner Sicht erstmal auch ein gutes Gefühl für die eigenen Grenzen und dann das Zugestehen dieser Grenzen, die ich für mich selber in Anspruch nehme, auch anderen. Selbst wenn das bedeutet, dass ich mal eine unangenehme Situation aushalten muss, zum Beispiel sehen muss, dass ein Hund Stress hat. Und dass der Mensch Stress hat und damit überfordert ist. Ja, das ist schwer auszuhalten. Das geht mir auch so. Aber ich werde es wahrscheinlich nicht ändern können. Selbst wenn ich Hundetrainer wäre, könnte ich dem ja jetzt nicht helfen, weil der hat gar keinen Auftrag an mich.
Ja.
Der würde das als Übergriff erleben mit 90%iger Wahrscheinlichkeit und nicht als Hilfe. Und wenn ich nicht um Hilfe gebeten werde, ist es oft keine Hilfe, sondern es ist einfach nur aufdringlich. Das weiß jeder, der im Rollstuhl sitzt oder versucht, seinen Kinderwagen durch die Gegend zu schieben. Wenn man nicht um Hilfe gebeten hat und die aufgedrängt bekommt, fühlt sich das nicht schön an. Das ist das, was ich versuche zu sagen. Also einfach wieder Respekt davor, vor den Grenzen von anderen und das Aushalten von unangenehmen Gefühlen. Da wird weder der Hund noch der Halter jetzt dran sterben, die euch da entgegenkommen. Da ist keine Gefahr im Verzug. Das ist eine unangenehme Situation, aber Stress ist Teil des Lebens. Wir Menschen und wir Hunde haben Stresssysteme, wir Hunde, sage ich schon. Also Menschen und Hunde haben Stresssysteme, die funktionieren super. Und das, was wirklich schädlich ist, ist in der Regel nicht der Stress, außer vielleicht bei traumatischem Stress, aber die fehlende Erholungszeit. Das heißt, vielleicht trainiert die Person ja auch gerade. Oder vielleicht spielt es auch gar keine Rolle, weil es das eine Mal ist, wo die jetzt Stress haben. Und wenn das nicht so ist, wenn das wirklich belastend ist, dann ist der Mensch erwachsen. Der kann sich Unterstützung suchen. Und wenn der das nicht tut, und da sind wir auch wieder am Anfang, dann hat der Gründe dafür. Oder sie. Und diese Gründe kenne ich nicht. Die sind aber offensichtlich handlungsleitend. Und da wäre wieder der Punkt, wo ich mich um Verständnis erstmal bemühen würde. Warum leidet jemand mit seinem Hund sichtbar und sucht sich keine Hilfe? Und anstatt zu sagen, ja, der ist dumm, würde ich eher sagen, ich habe wohl nicht verstanden, was da bei dem alles an den Faktoren eine Rolle spielt, die dafür sorgen, dass der sich jetzt keine Hilfe sucht. Und wenn ich dem die aufdränge, könnte das ein weiterer Faktor sein, der es ihm sogar weiter verunmöglicht, Hilfe zu suchen. Also ich mache es wahrscheinlich sogar schlimmer. Sehr geschickt sein.
Können wir das runterbrechen auf uns und unsere Hunde? Woran erkenne ich, dass meine Hunde gerade meine Hilfe suchen und ich ihnen nicht etwas aufzwinge, was vielleicht eher sogar in dem Moment schädlich ist?
Also ich erkenne es daran, dass sie mich erstmal angucken. Das ist schon mal
okay,
das
Wichtigste. Okay, also sie fragen aktiv nach dieser Hilfe.
Ja, müssen sie ja. Wenn sie meine Unterstützung suchen, müssen sie mich ja ansprechen. Und das machen Hunde oft über Blickkontakt oder über Körperkontakt. Das heißt, sie müssen in irgendeiner Form Kontakt mit mir überhaupt aufnehmen, weil sonst bin ich ja gar nicht gefragt worden. Sonst vermute ich nur, dass sie Hilfe brauchen. Sie haben sie aber nicht bei mir gesucht. Weißt du, wie ich meine? Also
das Erste
wäre, dass ich merke, sie nehmen in irgendeiner Form Kontakt mit mir auf. Und dann ist der Rest Empathie und das Lesen der Körpersprache meiner Hunde, die Erfahrungen in Situationen, wie reagieren sie jetzt, wenn ich mich einmische, wenn ich Unterstützung anbiete, da kommen dann jetzt Erfahrungswerte ins Spiel. Aber die Grundvoraussetzung wäre erstmal, dass sie körperlich oder mit Blick Kontakt überhaupt zu mir aufnehmen. Also, dass ich erkenne, sie wollen jetzt was von mir.
Ich habe das eben verstanden. Du hast wahrscheinlich nachgefragt, weil ich war gedanklich wirklich komplett weg, weil ich bin abgetaucht in meinen Alltag und ich habe mich gefragt, in wie vielen Situationen fragen meine Hunde mich wirklich um Hilfe und in wie vielen Situationen glaube ich, dass ich da helfen muss, und habe mich jetzt aber dann weiterführend gefragt, wenn die mich nicht fragen und somit ja quasi keine Hilfe von mir wollen, ich ihnen ja aber beibringen möchte, dass wir ein gezeigtes Verhalten zu einem Gefühl so nicht ausleben können, warum auch immer, dann muss ich ihnen ja helfen, ein anderes Verhalten zu zeigen. Oder zumindest muss ich erstmal die Hilfe anbieten, ihnen rückzumelden, dein gezeigtes Verhalten möchten wir nicht. Wer auch immer dieses Wir dann ist, das wäre ja auch nochmal eine super spannende Frage. Mhm. Und warum man gewisse Verhaltensweisen wie das Schreien nicht zeigen darf. Wie komme ich denn in diesen Moment? Es wird nicht um Hilfe gefragt, weil der Hund gar nicht weiß, dass er Hilfe bräuchte. Aber weißt du, was ich meine?
Der braucht ja keine Hilfe. Der hat eine Strategie für sich gefunden, die gut funktioniert. Also zum Beispiel, wenn meine Hündin schreit, weil sie frustriert ist, hat sie doch eine Strategie, die funktioniert doch gut für sie. Sie braucht keine Hilfe. Sie fühlt sich ja offensichtlich wohl mit dieser Strategie. Okay. Und wäre sie unter Hunden, also wäre sie ein Straßenhund, hätte niemand ein Problem damit. Die anderen würden, wenn denen das auf die Nerven geht oder wenn die auch sagen, das ist sozial unangemessen, was du da machst, dann werden die ihr Rückmeldungen geben, woraufhin sie ihr Verhalten anpassen wird. Genauso wie ich das auch mache. Ich gebe ihr Rückmeldung und daraufhin passt sie ihr Verhalten an. Und wenn sie die aber nicht kriegt, dann wird sie sich entweder, wenn es unangenehm ist, wird sie lernen, sich selber zu regulieren, in Koregulation mit den anderen Hunden oder eben mit mir, so wie sie es jetzt auch macht. Sie sucht ja auch die Koregulation an der Stelle. Das heißt, dass in einer gesunden Gruppe, also wenn Hunde in einer gesunden Gruppe aufwachsen, mit gesunden Bezugspersonen, egal ob Menschen oder Hunde, dann reguliert sich das ja auch, ohne dass ich Bücher lese oder darüber nachdenke.
Mhm. Ja.
Das heißt, die braucht keine Hilfe, wenn sie eine Strategie hat, die für sie funktioniert.
Okay.
Sondern ich möchte nicht, dass sie die Strategie zeigt, zum Beispiel jagen geht. Sie braucht ja auch keine Hilfe dabei, dass sie nicht jagen geht, weil sie gar nicht die Absicht hat, nicht jagen zu gehen.
Okay, jetzt verstehe ich es.
Deswegen braucht sie auch keine Unterstützung. Wobei sie Unterstützung braucht, und die kriegt sie, ist in der emotionalen Regulation. Ne, das ist too much, deswegen schreit sie herum. Und ich finde, so muss man sich nicht aufregen. Also klar, wenn man pubertiert und so wie sie jetzt gerade in der ersten Läufigkeit ist. Es ist wie das Konzert von dem Rockstar, wo dann auch gekreischt wird. Das kann ich nachvollziehen, dass diese Gefühle da sind und dass die raus müssen. Dennoch ist es ziemlich doll, weißt du? Und ich finde, auch da kann man sich etwas runterregulieren. Auf der anderen Seite kann man aber auch die Kirche im Dorf lassen. Und dieses Gefühl dafür, wann ist mein Hund mit seinen eigenen Gefühlen überfordert? Und wo nimmt das auch schädliche Ausmaße an, wenn ich die da nicht begleite? Und wo kann man aber auch mal
einfach laufen lassen?
Einfach laufen lassen.
Ja.
Und dem auch sich Ausdruck verleihen lassen. Und dann ist es auch okay. Und dann gibt's noch die Nachbarn, die gucken und sagen, also das geht nicht. Na, das heißt, auch da gibt's ja Aushandlungsprozesse. Das ist wie wenn die Mädchen oder Jungs im Dorf anfangen, um 22 Uhr rumzukreischen. Kann ich verstehen, wenn man 14, 15 ist und da auf dem Spielplatz eine Party feiert, aber es gibt Leute, die wollen schlafen. Das ist einfach so. Nein, das sind diese Aushandlungsprozesse. Das ist aber dann nicht unbedingt, dass die jugendlichen Gruppe Hilfe braucht bei der Emotionsregulation. Ne, das ist dann eher, ich bin unzufrieden mit euren Gefühlen, die ihr und wie ihr sie ausdrückt. Fahrt mal den Ausdruck eurer Gefühle ein bisschen runter hier. Dann kann ich aber mich nicht verstecken und sagen, ich wollte denen helfen, ihre Emotionen zu regulieren. Während wenn jemand so himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt ist und das schwankt so stark und oder eine Emotion ist jetzt geradezu überwältigend und man sieht es doch. Ich sehe das doch bei meiner Hündin, ob sie mit ihrer Gefühl zufrieden ist, im Einklang ist, oder ob sie in den Augen was hat, wo ich sehe, die ist jetzt überfordert, die leidet. Und ich kann das nicht weiter fassen, weil das ist wirklich ein empathischer Prozess. Da gibt's keine objektiven Kriterien für, aus meiner Sicht, die ich jetzt messen könnte. Wenn ich den Eindruck habe, sie leidet, dann unterstütze ich sie. Wenn ich den Eindruck habe, sie ist zufrieden mit ihrem Gefühl, wie sie es gerade hat, dann entscheide ich, ob der Ausdruck jetzt angemessen mir erscheint oder nicht. Also ob es jetzt ein Erziehungsthema ist, im Sinne von, das machen wir nicht in diesem Kontext, so kann man das nicht ausdrücken. Oder ob ich sage, ja gut, in diesem Kontext mach, ist auch okay. Weißt du, so, das wäre mein Algorithmus, wie ich das, wenn ich das aufdröseln müsste. Aber es passiert bei mir natürlich schnell und unbewusst. Das ist aber auch erst mit der Erfahrung gekommen. Sie ist jetzt mein, wenn wir den von meinen Eltern mitrechnen, ist sie jetzt mein 7. Hund. Das heißt, das ist was, das muss wachsen.
Ich habe gerade einen Satz in meinem Kopf gehabt, mit dem ich vielleicht das, was ich heute von dir jetzt in diesem ersten live mithören und oft abdriften für mich gelernt habe. Und ich hoffe, dass dieser Satz das nicht schmälert, was du alles gesagt hast. Aber der Satz, der in meinem Kopf war, war gerade, dass ich ab jetzt immer versuchen werde, meine Hunde in einem gezeigten Gefühl so zu unterstützen, wie ich es mir wünschen würde, wenn ich dieses Gefühl zeigen würde.
Ja. Ja, genau. Wobei wir gucken müssen,
es hat Einschränkungen, wenn ich anfange, drüber nachzudenken.
Ja, warte, ich bin da voll bei dir. Aber wir müssen natürlich gucken, dass wir nicht die kindlichen Teile nehmen, die sich wünschen, wie wir unterstützt worden
werden.
So, und
das wollte ich nämlich gerade, genau.
Genau, sondern die erwachsenen Teile, wo uns auch klar ist, es gibt soziale Grenzen. Innerhalb des sozialen Rahmens, in dem ich gerade bin, wie ich mir da wünschen würde, unterstützt zu werden, sodass ich diesen sozialen Rahmen einhalten kann.
Weil da bin ich gerade überlegt, okay, wenn ich jetzt auch der 8- oder 14-Jährige bin, dann haben wir ein Problem, weil dann schreien wir beide nur noch rum.
Richtig, genau.
Sondern es muss der Jan von jetzt oder von, weiß nicht, 3, 4, 5 Jahren zurück, können wir vielleicht noch gehen, aber
Ja, oder dass man halt sagt, wie ich mir gewünscht hätte, dass mir jemand, wenn ich mit 15 auf dem Spielplatz rumschreie, um 24 Uhr, um Mitternacht, wie mich dort jemand angesprochen hätte und mir gesagt hätte, dass das sozial jetzt nicht geht. Aber das Gefühl, was ich da aussetze, total verständlich ist, aber dass es nicht geht, wie ich das gerade ausdrücke. Wie hätte ich mir da gewünscht, dass jemand mit diesem Gefühl und diesem Ausdruck umgeht? Dann ja, dann bin ich voll bei dir.
Und jetzt sagst du das und ich habe eine Millisekunde angefangen, darüber nachzudenken. Das ist gar nicht so einfach zu beantworten.
Nee.
Weil genau diese Situation gab es natürlich in meinem Leben, dass wir irgendwo um Mitternacht ein bisschen rumgeschrien haben, eine Musikbox dabei hatten. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, wie hätte mich da jemand ansprechen müssen, damit ich ernsthaft verstehe, dass er versteht, wie es mir gerade geht und dass ich das auch ausleben darf, aber nicht so.
Und nicht das, jetzt.
Genau, das kann ich dir jetzt nicht mal eben so, da muss ich wirklich drüber
und
nachdenken.
Das ist das, was ich meinte. Keiner von uns oder nur sehr wenige haben das modelliert bekommen. Das bedeutet einfach nur, dass nie jemand so mit dir geredet hat. Das heißt, du hast kein Modell. Wie es
scheinbar
gut
nicht.
wie es hätte gut aussehen können, sodass du dich dabei gut gefühlt hättest und angenommen hättest. Und das ist aber etwas, damit werden wir nicht geboren mit diesem Wissen. Das heißt, du fragst dich das zurecht und viele werden sich das vielleicht jetzt fragen. Das sagt einfach nur, dass wir ein Sozialisationsdefizit haben. Also ich persönlich finde das auch eine schwer zu beantwortende Frage. Da habe ich einfach ein massives Sozialisationsdefizit. Und das Schöne an unserem Zusammenleben mit Hunden ist, dass wir das bei Menschen oft gar nicht mehr mitkriegen und reflektieren. Zum Beispiel viele Eltern reflektieren es für ihre eigenen Kinder nochmal. Aber dennoch ist die Frage schwer zu beantworten. Aber für Hunde, selbst Menschen, die sich für Menschen nicht mehr diese Frage stellen würden, tun das oft, um für ihre eigenen Hunde einen Weg zu finden. Und aus psychotherapeutischer Sicht ist das dann auch wieder interessant, weil das natürlich den Weg eröffnet, sich das selber auch zu geben. Dass man mit den eigenen Gefühlen dann auch verständnisvoller umgeht und die eigenen Bedürfnisse sieht hinter dem Verhalten und nicht immer nur mit dem Verhalten, das darf man nicht, alle Bedürfnisse und Gefühle dahinter abschneidet. Also zum Beispiel, wenn du sauer wärst, weil dich jemand beleidigt, dann kannst du dem nicht in die Fresse hauen. Du musst aber auch nicht deinen Ärger unterdrücken. Na, wie würde man dann den Ärger angemessen ausdrücken können in der Situation? Und dann lernt man das wieder. Also zusammen mit seinem Hund lernt man, seine eigenen Gefühle auch wieder mehr Wert beizumessen und zu lernen, wie man die angemessen sozial ausdrückt. Und genau diese Schnittstelle, da kommt eben dieses Verständnis ins Spiel. Ne? Und das hilft uns so sehr, uns zu entwickeln und angemessene Verhaltensweisen zu finden. Und dann sind wir raus aus diesen Extremen.
Ja.
Entweder ich mache gar nichts oder ich mache irgendwas ziemlich Extremes, was aber sozial irgendwie auch unangemessen ist. Zum Beispiel gar keine Grenzen setzen oder Grenzen so hart setzen, dass es tatsächlich diesen unscharfen Begriff von Gewalt irgendwie erfüllt. Na, es gibt doch diesen Mittelweg. Es gibt eine sozial angemessene Art, wie Menschen als Spezies einander Grenzen setzen. Genauso wie Hunde, die haben ihr Ethogramm. Da sehen wir, wie setzen Hunde einander angemessen Grenzen. Und das ist nicht mit Gewalt oder indem ich es gar nicht mache, sondern das ist dieser angemessene Mittelweg. Und angemessen bedeutet immer bezogen auf die Situation, das Alter, den aktuellen Status aller Beteiligten, die Uhrzeit, das Revier und so weiter.
Letzte Frage, weil das inhaltlich eh schon so viel ist, dass, also ich bin schon vor 45 Minuten ausgestiegen und vielleicht der ein oder andere auch. Wir müssen einfach uns öfters treffen, Robert. Du hast zu viele interessante Dinge. Aber letzte Frage, weil du das jetzt kurz angeschnitten hast mit diesen Extremen. Und ich meinte die Frage total wertschätzend. Kann ich ableiten, wie formuliere ich es? Also jemand, der auf einer der beiden extremen Seiten ist, verrät uns das ein bisschen mehr über die Person als über die Methode, die er fährt?
Nicht unbedingt, weil auch da wieder viel zu viele Variablen dazu beitragen könnten, dass jemand eine bestimmte Methode nach außen vertritt. Das heißt erstmal nicht, dass diese Methode überhaupt nach innen gelebt wird, sondern es ist erstmal nur eine Einstellung, die gezeigt wird nach außen.
Okay, das heißt, das muss Zugehörigkeit und bei allen anderen Sachen.
Ja, das muss sich auch nicht unbedingt im eigenen Verhalten niederschlagen. Das heißt, ich glaube, dass viele Menschen, die sagen, sie setzen keine Grenzen, dass sie das durchaus tun. Also wirklich, ich habe es auch in der Psychotherapie immer wieder bei PatientInnen erlebt, die sagen, sie können keine Grenzen setzen. So absolut stimmt das nicht. Das heißt, in der Regel gibt es tatsächlich kleine oder größere Situationen, wo Grenzen auch gesetzt werden, aber es wird nicht wahrgenommen, als ich tue das, sondern es wird irgendwie anders gelabelt. Genauso umgekehrt, wenn jemand zum Beispiel seinen Hund anschreit oder schlägt, das muss nicht unbedingt was über die Person aussagen. Es kann auch einfach eine Überforderung sein, ein Kontrollverlust sein aufgrund von massivem Stress. Das kann sein, dass ich glaube, dass viele Menschen in ihrem Leben schon mal Dinge getan haben, für die sie sich furchtbar schämen.
100%.
Und die sie auch sehr bereuen. Ich habe mit Straftätern gearbeitet. Das sind leider nicht unbedingt die, für die das so zutrifft, aber die meisten, die nicht im Gefängnis sitzen, also 98% aller männlichen Jugendlichen, haben irgendwann in ihrer Pubertät was gemacht, was mindestens eine einfache Körperverletzung ist. Also die Dunkelziffer ist riesig scheinbar. Ja, das ist die Dunkelfeldforschung in der Kriminologie. Das bedeutet aber auch jemanden schlagen. Das bedeutet eigentlich jemanden schlagen. Also eine einfache Körperverletzung, die nicht nur eine tätliche Beleidigung ist. Das ist total häufig in der Jugend so. Das ist aber in der Regel was, wo die gar nicht hinterstehen, schon gar nicht mehr als Erwachsene. Und dennoch gibt es Situationen, in denen schreit man auch mal die eigenen Kinder an. Und das ist etwas, über das darf heutzutage schon kaum noch gesprochen werden. Das macht es aber umso gefährlicher, weil es bedeutet oft, dass wir es mit Eltern oder HundehalterInnen zu tun haben, die überfordert sind, die den Kontrollverlust erleben, die ihren Stress schlecht regulieren konnten, die sich hilflos in der Situation gefühlt haben und indem sie nicht mal darüber reden dürfen, ohne dass sie mit massiver Verurteilung und Bedrohung rechnen müssen, finden sie aber auch keine Hilfe, um mit solchen Gefühlen angemessen umzugehen und diese Hilflosigkeit und diese in Selbstwirksamkeit zu verwandeln. Na, also was kann ich stattdessen tun? Denn um Wege zu finden, muss ich es mir eingestehen dürfen und ich brauche Begleitung. So, das heißt, ich würde nicht direkt auf den Charakter oder auf die Persönlichkeit der Leute schließen, sondern tatsächlich nur auf den Umgang mit bestimmten Dingen. Also zum Beispiel mit Grenzsetzung. Also sie gehen im Moment so damit um und das hat wahrscheinlich mehr mit ihrer Biografie, ihrer Lerngeschichte und mit ihren aktuellen Umständen zu tun und vielleicht auch mit ihrer sozialen Wahrnehmung und in welchen Gruppen sie sich bewegen und eingebunden sind und sich zugehörig fühlen möchten und manchmal denke ich auch mit ökonomischen und wirtschaftlichen Faktoren, was verkauft sich gut. heutzutage gerade aktuell. Damit hat das sicherlich mehr zu tun als mit der eigentlichen Persönlichkeit. Oder anders, ich glaube, dass wir sehr viele verschiedene Persönlichkeiten bei jedem dieser Extreme finden werden.
Ja. Und jetzt die perfekte Überleitung zum Schluss. Weißt du, was ich nach diesem Gespräch sehr, sehr gut verkaufen wird, hoffentlich? Dein Buch. Robert, aber da die letzte, wirklich die allerletzte Frage. Wenn ich hier heute zugehört habe und du hast 1, 2, 3 Türen bei mir aufgemacht und ich möchte ein bisschen mehr darüber wissen. Ich habe schon gesagt, du hast ein Buch, Die Psyche des Hundes. Was kann ich darüber hinaus von dir finden, wenn ich ein bisschen tiefer irgendwo eintauchen möchte?
Also es wird nächstes Jahr das noch ein zweites Buch rauskommen. Da geht es um die Grundlagen der Verhaltenstherapie. Vom Erstgespräch bis zur Darstellung, welche wichtigsten Erkrankungen gibt es bei Hunden, welche Symptome sind das, welche Techniken in der Verhaltenstherapie gibt es. Aber es ist nichts, wie mache ich es konkret?
Ja.
Sondern es ist wirklich so ein Grundlagenwerk. Dann habe ich einen YouTube-Kanal, Neuro-Robert, da stelle ich so ein paar Sachen, sind ein paar Videos drauf. Ich will auch wieder ein bisschen mehr machen. Jetzt, wo das Buch durch ist, habe ich hoffentlich dann Anfang nächsten Jahres auch wieder ein bisschen mehr Zeit dafür. Was ist die Amygdala oder was ist Schlaf? Da gibt es einfach zwei Serien. Die Psyche, einmal so die psychologischen Faktoren, einmal die neurobiologischen. Und dann mache ich ganz viele Webinare. Da sind einige bei Cosmos. Da kann man nachgucken. Bei Natural Dogmanship habe ich ein paar Webinare auf der Homepage online. Und sonst mache ich auch Live-Webinare, Seminare.
Cool.
Und habe eine Website. Da kann man auch noch immer gucken, wo die nächsten Seminare und Webinare sind.
Ja, ich kann an der Stelle mal sagen, wir packen das alles unten in diese Shownotes. Dann findet man diese Links und kann da drauf drücken. Und dann findet man hoffentlich das, was einen selber dann irgendwie weiterbringt. Und ich kann mir ganz gut vorstellen, dass ich dich eventuell dann zu dem neuen Buch nochmal einladen würde.
Ja, sehr gerne.
Cool. Robert, auch du darfst als kleines Dankeschön für deine Zeit heute eine Palette Futter an eine Tierschutzorganisation deiner Wahl spenden. Verrat uns noch, wo die hingeht.
Die geht zu Tino, Tiere in Not, Odenwald.
Sehr gut. Da können wir inzwischen fast so eine kleine Dauerlieferung hin einrichten. Und das freut mich total. Grüße gehen raus an die Ute, an die ganze Organisation. Ein großartiges Projekt, was da läuft. Freut mich immer total, wenn da irgendwas hingeht. Robert, dir vielen, vielen Dank für heute. Ich fand es mega spannend und du hast mich sehr zum Nachdenken angeregt. Und das Gute ist, ich habe deine Nummer. Das heißt, wenn im Nachgang Fragen aufploppen, werde ich dich bombardieren.
Ja, mach das.
Und ich danke allen, die bis hierher zugehört haben. Und das Gespräch schließt natürlich du. Die letzten Worte gehören dir. Vielen, vielen Dank nochmal.
Ja, ich hoffe, dass durch dieses Gespräch noch ein bisschen deutlicher geworden ist, was ich mit Verständnis meine und warum ich glaube, dass das so wichtig ist. Ne? Und das schließt eben nicht nur das Verständnis für die Hunde, sondern auch für deren Halter und Halterinnen.
Cool. Ich wünsche allen noch einen schönen Tag. Tschüss.
Ciao.